Hallo und ein angenehmes Zuhören auch für die nächste Stunde bei Radio Lora wünscht Eckart Thiel. Es ist schon seltsam, die Wirtschaftskrise, die seit mehr als 20 Jahren die Diskussion und unser Land beherrscht, will sich von selbst nicht beheben und lässt sich auch scheinbar nicht beheben. Und die Rezepte unserer Parteienvertreter klingen nicht wirklich glaubwürdig. Weder die Senkung der Unternehmenssteuer noch die Senkung des Lohnniveaus hat auch nur einen geringen Effekt gehabt auf die Zahl der Arbeitslosen. In der nächsten Stunde wollen wir einmal den Gesetzmäßigkeiten des Kapitals nachspüren, die Karl Marx schon vor 100 Jahren aufschrieb, nämlich die Krisenhaftigkeit des Kapitals, die schafft es sich nämlich selber. Und daran versuchen sich in der nächsten Stunde Wolfram Freundschuh und Eckart Thiel. Und die erste Frage, die ich jetzt hätte, Wolfram, mit welcher Art von Krise haben wir es hier zu tun? Uns wird ja gesagt, es sei eine Strukturkrise. Wenn ja, was ist darunter zu verstehen und was sind die wirklichen Ursachen?
Ja, Strukturkrise heißt, das ist heute die Formulierung, das heißt, dass der Kapitalismus in seiner eigenen Struktur nicht mehr funktioniert, dass also seine Anlagen nicht mehr funktionieren im Sinne der Wertproduktion, dass also Wert nicht mehr in dem Maße erzeugt wird wie notwendig, dass der ganze Prozess in Gang ist und so etwas eintritt wie Wertschwund dadurch. Strukturkrise ist vielleicht ein bisschen missverständlich, weil man könnte denken, es ist eine Frage der Industrie oder wie die Geräte gebaut sind oder der Maschinerie. Das hat damit nichts zu tun. Es ist eine reine Wertverwertungskrise. Also das, was eigentlich das Ziel des Kapitals ist, immer mehr Wert zu schaffen, das funktioniert nicht. Das heißt, nennt man dann heute Wachstumskrise, weil das Wertwachstum nicht mehr in den erwarteten Spannungen läuft, also diese sogenannten 3% nicht mehr da sind. Und das ist ein Erfahrungswert, wo die bürgerliche Ökonomie dann weiß, wenn diese 3% Wachstum nicht da sind, dann passiert etwas, dann ist der Wert am Schwinden oder er verdampft oder wie das halt dann jeweils in den einzelnen Denkrichtungen genannt wird. Jedenfalls ist es so etwas wie eine Umkehrung des Wertverhältnisses in ein Entwertungsverhältnis. Zum Beispiel läuft es dann so ab, dass Waren nicht mehr auf dem Markt gekauft werden. Zum Beispiel, dass eben die Löhne nicht ausreichen, um die hinreichende Konsumtion zu bringen, die das Kapital braucht, um seine Waren abzusetzen.
Ich versuche es jetzt mal für mich, für das Alltagsverständnis zu übersetzen. Also das heißt, weder VW noch IBM noch irgendwelche Maschinenbauer oder Joghurtfabrikanten können produzieren mit genügend Gewinnaussichten. Das ist ja wohl das, was an der Oberfläche erscheint.
Ja. Also die Profite sind nicht in dem Maß möglich, wie sie nötig sind, um die ganze Maschinerie in Gang zu halten und die Machtverhältnisse und die Logistik des Kapitals entsprechend zu halten. Das ist also sowas wie ein Fall der Profitrate, die Karl Marx schon vor 150 Jahren untersucht hat und auch belegt hat, dass sich der Kapitalismus immer wieder in Krisen bewegt, in denen seine eigene Wertmasse einen Umfang erreicht, wo sie nicht mehr funktionieren kann, weil die Masse des Verbrauchs oder die Konsumptionsmasse oder wie man es jetzt auch nennen mag, das heißt eigentlich ökonomisch das variable Kapital, also das, was die Leute zu Händen haben von dem Ganzen, weil die nicht ausreicht, um diesen Wahnsinnswust von Angeboten auch noch einzukaufen, weil also ein Verhältnis zwischen, jetzt mal auf der Ebene gedacht, zwischen den Löhnen und den produktiven Werten nicht mehr stimmt.
Genau, da würde ich sagen, müssen wir uns mal ein bisschen auf die marxische Theorie einlassen. Du hast eben von variablem Kapital gesprochen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zerfällt das Kapital, das angewandte, eingesetzte Kapital in zwei Kategorien. Eins ist das Variable, da werden die Löhne, Gehälter für gezahlt. Und das andere ist das Konstante, was sage ich mal, eingesetzt werden muss, notwendig eingesetzt werden muss als Voraussetzung für die Produktion, Maschinen, Telefon und alles, was dazugehört. Und ein Kennzeichen, wenn ich das richtig noch drin habe, ist, Wertproduktion kann nur aus dem variablen Kapital passieren, also aus den Löhnen, und das ist ja auch, deshalb sollen die auch runtergehen, aus den Löhnen wird der Wert gezogen, der sowohl Gewinn ist, als auch für die Wiederanlage verwendet wird. Ist das so die richtige Definition?
Nee, nicht ganz. Also zunächst mal ist Wert nichts anderes wie Arbeitszeit. Also es geht zunächst mal nicht darum, was für ein Geldausdruck das Ganze als Lohn hat, sondern wie viel Zeit muss ein Mensch arbeiten, um sich zu reproduzieren, wie viel Zeit muss gearbeitet werden, um die ganze Gesellschaft zu reproduzieren, und wie viel Zeit muss gearbeitet werden, um darüber hinaus noch Reichtum zu bilden. Um die Verteilung also von dem, was die Reproduktion von einem Menschen ist halt einfach ein bestimmter Aufwand an Arbeit, der im Kapitalismus warenförmig erfüllt wird. Das heißt also, er wird als Wert, als im Wertverhältnis bewegt. Der Arbeiter gibt seine Arbeitskraft in die Arbeit ein, über die das Kapital verfügt, und ernährt sich davon. Er muss sich ernähren, also muss er sich halt so ernähren, solange das Verhältnis so ist.
Gut, ich muss aber nochmal zur Oberfläche kommen. Oberfläche heißt, wenn du sagst Reproduktion, da ist es dann ja auch wichtig, was gehört dazu. Da kann das Haare schneiden dazugehören, einmal oder zweimal oder fünfmal im Jahr zum Friseur. Das wiederum wird festgesetzt als gesellschaftliche Größe, als Durchschnittswert. Ist das richtig? Also der Wert der Arbeit wird gesamtgesellschaftlich festgestellt, heute zum Beispiel auch durch Tarifverhandlungen. Das ist ja auch eine Feststellung des Wertes der Arbeitskraft oder des Preises der Arbeitskraft.
Ja, es ist sowas wie ein Preiskampf dahinter. Aber das, was sich ausdrückt zwischen beiden, ist ja die Frage, wie sich die Arbeitszeit zur Herstellung von einem Gegenstand, von einer Sache oder von einer Dienstleistung oder sonst was, wie sich diese Zeit praktisch dem als durchschnittliche Arbeitszeit einer Gesellschaft erweist. Das ist ja nicht so, dass die Leute mit dem Zettel rumrennen und fragen, wie viel hast du gearbeitet, wie viel hast du gearbeitet. Das läuft anarchisch, das heißt also im Nachhinein stellt sich raus, der eine hat günstig gearbeitet, der andere ungünstig, der eine hat zu lang gebraucht, der andere weniger. Und der Durchschnitt, der sich da rausbildet, das macht aus, was wert ist für den jeweiligen. Wer unterwertig arbeitet, der ist ein bisschen doof, weil er sich zu günstig verschenkt. Der überwertig arbeitet und der unterwertig arbeitet, der fliegt aus dem ganzen Verhältnis raus. Dessen Produkte werden nicht gekauft. Also ist der Wert immer dieses Zeitverhältnis, das sich im Durchschnitt herausstellt, beim Warentausch. Ja, das ist immer eins. Also Warentausch und Produktion treffen dann praktisch im Wert zusammen.
Gut, jetzt haben wir aber eine Tendenz, weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, das variable Kapital schafft einerseits den Mehrwert, also auch den Gewinn für den Unternehmer und auch für die Wiederanlage. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Konkurrenz, und auch die Wissenschaft hat nichts anderes zu tun, als eben genau diese Wertproduktion zu minimieren. Das heißt, durch Rationalisierung und Maschinerie wird diese lebendige Arbeit tendenziell versucht, immer klein zu halten, also immer geringer werden zu lassen. Also ich erinnere jetzt mal an die digitale Revolution, Computer spart Millionen von Arbeitsplätzen ein.
Ja, also das ist auch das Problem vom Kapital, dass es natürlich, um in der Konkurrenz zu bestehen und möglichst viel aus der Produktion herauszuziehen, eine hohe Technologiestufe immer erstrebt. Das ist dann seine Wertmasse, die es als Produktionsmittel hat oder also als Produkt der Arbeit praktisch reinvestiert. Und auf der anderen Seite wird die menschliche Arbeit dabei eigentlich natürlicherweise geringer, weil die Maschinerie sich ja ziemlich schnell amortisiert und die Maschinen kaufen keine Maschinen, das hat uns der Fordismus sozusagen auch verdeutlicht, sondern die Menschen kaufen Waren ein, um davon zu leben. Das ist also die Bedingung von allem, dass die Arbeitszeit, die sie in die Produktion hineingeben, zu ihrer Reproduktion, dass die ihnen begegnet als Produkte, die sie kaufen können. Und alles, was darüber hinausgeht, ist dann insofern ein Problem, weil das Kapital natürlich davon nicht allein lebt, dass es nur den Leuten das erzeugt, womit sie sich ernähren. Der ganze Ablauf, den hat Marx dann im Verlauf des Arbeitstags rechnerisch dargestellt. Also, dass man sagen kann, die Menschen arbeiten, sagen wir mal, 4 Stunden am Tag für die Werte, die sie als Produkte haben wollen zum Leben und arbeiten aber, und das ist jetzt dann der Preiskampf um die Arbeit und um die Arbeitszeit, arbeiten aber zum Beispiel 7 oder 8 Stunden am Tag. Und das ist sozusagen die politische Situation, dass das Kapital durchaus in der Lage ist, Druck zu setzen, mehr oder weniger, und das eine Frage ist, wie der Preiskampf der Arbeitskraft steht. Und dann heißt es gut, egal wie viel ihr jetzt für euch braucht, ihr müsst arbeiten, 8 Stunden am Tag, und diese 8 Stunden kriegt ihr euren Lohn. Ja? Das ist also der Unterschied zwischen dem wirtschaftlichen Vorgang, der ja eigentlich leicht zu handhaben wäre, und dem politischen Vorgang.
Nur nochmal zurück zur eingesetzten Technik. Die hat ja nun auch eine schillernde Seite. Die sieht ja so aus, dass es dann gesagt wird, ja, Entschuldigung, die Produktivkräfte erleichtern den Menschen das Leben. Man braucht ja eigentlich weniger arbeiten, was man ja eigentlich normal annehmen könnte. Aber dem ist ja wohl nicht so.
Ja, genau das ist ja das Problem. Das haben wir ja jetzt auch immer wieder gemerkt, dass wir feststellen, die Arbeit geht aus, es ist nicht genügend Arbeit da und trotzdem geht es darum, die Arbeit zu verlängern. Ist ja eigentlich ein ziemliches Unding. Ja? Das heißt, die einfache wirtschaftliche Vernunft funktioniert gar nicht. Es funktioniert nur die politische Gewalt in dem Fall, die sagt, gut, ich will so viel von euch rauskriegen, wie ich nur irgendwie erreichen kann. Also ich will einen langen Arbeitstag, sagt das Kapital, als Wert. Ich will möglichst viel Maschinen, sagt das Kapital, als Arbeitsorganisator, als Logistiker des ganzen Ablaufs. Und die Arbeiter sind eh gezwungen, ihre Arbeit zu verkaufen, was sie wert ist, nämlich das, was ihnen gegeben wird, um sich zu reproduzieren. Das ist der Wert der Arbeitskraft. Und in diesem Verhältnis zwischen Produktion und Reproduktion läuft der ganze Schwachsinn ab. Also dass eben die Maschinerie selber erstens von den Arbeitern erzeugt und gebildet wird. Mit Arbeitern meine ich jetzt nicht einfach die Industriearbeiter, sondern auch die Kopfarbeiter, die Kulturarbeiter, alle, die tätig sind und Geld dafür bekommen zunächst mal.
Jetzt könnte man ja natürlich sagen, ja, wenn das so ist, dann schaffen wir einen Teil der Maschinen ab und gehen auf eine Stufe zurück, wo mehr menschliche Arbeit reingesteckt wird, zum Beispiel in die Herstellung eines Bleistifts oder eines Autos oder was auch immer. Bloß dieser Weg ist ja wohl versperrt. Ein Zurück gibt es nicht.
Nee, es wäre, sagen wir mal, auch ein bisschen schwachsinnig. Ne?
Ja, Verteilung der Arbeit könnte man ja sagen, wenn alle arbeiten sollen, dann wäre das eine Maßnahme. Aber auf die Idee kommt keiner und wie gesagt, einen Weg gibt es ja wohl nicht, weil.
Ja gut, es gibt den Weg, dass man die Arbeitszeiten ausgleicht, dass man sagt, es ist jetzt nicht die Profitmaximierung im Vordergrund, also die Aufteilung des Mehrprodukts nur dem Kapital zu seiner privaten Verfügung und Bestimmung zugestanden wird, sondern die Rückführung des Mehrprodukts an die Bevölkerung. Das ist so das, was den Marxismus seit 150 Jahren ausmacht. Das erfordert, dass nicht die Verschärfung der Produktion stattfindet, sondern die Verteilung der Produkte also es ist die eine Seite, dass das Mehrprodukt eben den Produzenten, das heißt also der ganzen Gesellschaft zur Verfügung stehen muss und nicht den Banken und nicht dem Finanzkapital, nicht den transnationalen Konzernen, sondern zurück muss in die Bevölkerung.
Ja, also die Situation haben wir ja auch. Die Analyse ist, haben ja sogar die Bürgerlichen jetzt schon einigermaßen geschnallt, der Binnenmarkt ist zu schwach, heißt es hier. Und gleichzeitig wird Lohn eingespart, alles geht auf Niedriglohnniveau. Und dann wundert man sich, die Leute kaufen nichts mehr. Ist das so eine Sackgasse, in die wir da jetzt reinkommen?
Ja, das Ganze ist eigentlich eine permanente Krisenbewältigung, die versucht wird an allen Ecken und Enden. Man sieht halt, dass der Prozess immer schärfer wird, dass der Binnenmarkt, der würde ja, wenn man davon absehen könnte, was der Großteil des Exports ausmacht, würde der durchaus funktionieren können. Aber der Binnenmarkt funktioniert nicht, weil die ganze Wirtschaft ja nicht mehr auf der Ebene, sagen wir mal, eines geschlossenen Kreislaufs funktioniert, also dass da ein Gemeinwesen ist und die Leute da drin arbeiten und darum streiten und was auch immer, was sie dafür kriegen und so. Es ist also nicht nur ein Verteilungsproblem, sondern der ganze Kapitalismus ist ja inzwischen in eine wahnsinnige Wertmasse gekommen, die um die Erde schwirrt als Finanzkapital und wo dann die Exportmärkte eigentlich das Bestimmende geworden sind, weil dort die großen Profite gemacht werden und die Binnenmärkte eigentlich aufgegeben sind. Also mal krass gesagt, man sagt, gut, die Binnenmärkte, die schleppen wir mit, die Leute müssen sich ernähren, aber der Binnenmarkt macht 80% der Arbeitsstellen aus. Das heißt, es geht auch gegen die Leute, die überhaupt Arbeit suchen. Arbeitslosigkeit ist also ein Phänomen jetzt von der Globalisierung vor allem, die sich nach den Exportmärkten richtet und Machtverhältnisse auf Weltniveau anstellt, die jetzt nicht keine Rücksicht mehr nehmen auf die nationalen Kreisläufe.
Ja, in dem Fall, glaube ich, müssen wir jetzt mal das Phänomen der Konkurrenz einschleifen in die Diskussion. Und Konkurrenz findet ja statt über die Märkte, über die Preise. Und zum Beispiel Volkswagen ist in China gut gestartet, kann jetzt aber die Preise scheinbar nicht mehr halten, weil die Chinesen selber billigere Autos bauen und damit rumpelt jetzt der ganze Umsatz runter. Also das heißt, die Konkurrenz ist ja nun das treibende Motiv auch für die Globalisierung, das Beherrschende, sage ich mal.
Ja gut, also in der Konkurrenz setzt sich das Verhältnis durch. Die Konkurrenz selber ist nicht ganz das Treibende, es ist sozusagen die kämpferische Situation, wo die einen sagen, wir machen euch das für das Geld und die anderen sagen für das Geld. Was sich durchsetzt, ist ja eigentlich immer auch wieder der Wert. Das heißt also, die Masse der menschlichen Arbeit, die dadurch einkassiert wird, dadurch, dass die Chinesen eben auch noch auf einem ganz anderen Wertniveau ihre Arbeit verkaufen und mit ganz anderen Zeitverhältnissen zu tun haben, sind die natürlich deshalb stark als Angebot auf dem Weltmarkt, weil sie eben die Sachen also die arbeiten halt ihre 5 Stunden ganz locker für eine ganz einfache Sache, die bei uns unbezahlbar wäre. Also die ganzen Produkte, die wir haben aus Taiwan oder sonst woher, die sind ja einfach, die kommen bis zu uns, weil wir die gar nicht zu dem Wert herstellen könnten, wird kein Mensch mehr machen. Und dieses Arbeitszeitverhältnis, das ist einfach das Wichtigste, dass menschliche Arbeit, nicht die Maschinenarbeit, nicht die Technik, sondern menschliche Arbeit ist das Maß der Dinge. Also wenn eine Maschine dasselbe ganz toll und schnell herstellt, dann ist das noch lange nicht so wertvoll, weil die Maschine sich mit dem Produkt nicht befasst. Ja? Nur der Mensch braucht es. Und dann sind wir eben in dem Verhältnis. Da gibt es nur die Technologie auf der einen Seite, also das, was Maschinenarbeit bringt, in welcher Zeit auch immer, und das andere, was Menschen an Arbeit einsetzen müssen, um in den Genuss der Produkte zu kommen. Und das ist vollkommen getrennt. Das heißt also, die Menschen kaufen eben, und das ist jetzt die Umkehrung auf der Seite der Bedürfnisse, die kaufen eben auch Dinge in der Menge, wie sie ihre Arbeitskraft verausgaben können. Ja? Sonst wäre das ja eine wunderbare Gesellschaft. Da würde man sagen, was wir alle eigentlich wollen, dass die Technologie uns von Arbeit befreit, dass wir immer weniger arbeiten müssen und trotzdem an den Produkten teilhaben können. Das geht aber nicht unter der Bedingung, dass das Ganze über Geld zirkuliert und dann natürlich jeder sagt, ja, wie viel Geld kriege ich, um so, wenn ich nach fünf, was, welche Waren kann ich mir kaufen, wenn ich 5 Stunden gearbeitet habe, ja? Das ist der, sozusagen der ganz unmittelbar treibende, die ganz unmittelbar treibende Kraft.
Aber ich gehe vielleicht nochmal zurück zum Anfang. Wir hatten ja am Anfang gesagt, es betrifft fast alle Industriebereiche, sei es Autoproduktion, sei es Computerproduktion, es wird mit unendlich hohem Materialeinsatz oder Maschineneinsatz gefahren und es geht auch gar nicht mehr anders, als dass zum Beispiel Fiat kommt in die Krise, General Motors kommt in die Krise. Das heißt, auch diese Firmen sind quasi bedroht, sag ich mal, durch die internationale Konkurrenz. Aber das technische Niveau wird ja überall, sag ich mal, gleich vorausgesetzt, sonst könnten die das gar nicht mehr realisieren, die Produktion.
Ja, genau. Also das macht aber auch das Problem aus. Also dadurch, dass das technische Niveau so hoch ist, ist sozusagen die technische Wertmasse sehr hoch, das konstante Kapital. Das heißt also, dass das, was bisher erzeugt worden ist aus lebender Arbeit, ist eine ungeheure Masse, die eigentlich immer angewandt werden muss. Wenn Produktionsmittel nicht laufen, dann geht der Wert negativ. Und diese Masse, die laufen muss, als Wertmasse des konstanten Kapitals, ist so ausgedehnt, dass die lebende Arbeit, also das ist die Masse der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte, die sich reproduzieren wollen, dass die diese Masse gar nicht effektiv in Bewegung halten kann. Deshalb müssen die Preise immer weiter runter. Deshalb werden die Produkte auch verbilligt. Das entsteht auch ein Preisdruck von daher. Und das sind Phänomene der Krise, dass eben auch irgendwo die Stagnation noch, die dann kommt, aufgehalten wird durch Verbilligung und so weiter. Das haben wir ja ständig jetzt am Laufen. Und das Verhältnis der konstanten Wertmasse, die praktisch als Technologie da ist, und dem der lebendigen Arbeit, dieses Verhältnis macht ja eigentlich den Fall der Profitrate aus. Das heißt, diese Gesamtmasse des Kapitals kann sozusagen gar nicht mehr gekauft werden, weil die Masse der Menschen gar nicht mehr an diesem mächtigen Technologieteil teilhaben können. Das ist, sie werden einfach immer mehr davon abgedrängt. Und das ist natürlich dann fürs Kapital umgekehrt auch blödsinnig. Also das leidet aber nicht als Gesamtkapital, weil es als solches gar nicht existiert, sondern da guckt halt jeder, wie er bei rauskommt.
Gut, aber das heißt, die Spirale geht nach unten notwendigerweise und wenn wir davon ausgehen, die eingesetzte Technologie bleibt konstant und ist weltweit, sag ich mal, eingefroren auf ein Niveau, muss es ja wohl, dann bleibt als einzige Variable tatsächlich nur noch der Lohn und an dem wird jetzt gefeilt und gestrickt und da gibt es jetzt die harten Kämpfe, die wir hier die uns auch ins Land schwappen, sage ich mal. Also Hartz IV und so weiter.
Ja, das ist das, wie es im Augenblick ausschaut. Das kann aber auch so gar nicht funktionieren. Also das wird auch von Seiten des Kapitals als Problem formuliert, dass wir jetzt auf eine Gesellschaft hin uns entwickeln, die vielleicht noch zu 20 oder 30 oder 40% Arbeitslosigkeit erzeugt, weil das Kapital kann nur sich erhalten, wenn es Arbeit abstößt. Von dieser Seite her muss es sich konzentrieren und Eliten bilden, Arbeitseliten und einen großen Markt von Menschen, die nicht mehr richtig in der Arbeit drin sind, die vielleicht in 1-Euro-Jobs oder zu einem Billigmarkt da sind, um den anderen Konkurrenz zu machen. Und das ist aber zunehmend ein Problem, weil eben der Absatz dadurch nicht besser wird und die Kosten für den Staat immer größer werden, die Steuern immer geringer. Also wir sind in einer ganz eklatanten Krise, weil die ganzen Prozesse keinen Punkt mehr finden, in dem sie zusammengehen können. Und das heißt jetzt eben, dass man auch sehr darüber nachdenken muss, wie kann man von der Seite der Menschen, die ja hier leben, etwas in Gang setzen, wo sie aus dem Ganzen rauskommen, sich nicht mehr auf das Kapital in dem Sinn einlassen müssen, sondern, sagen wir mal, in einem Sozialbereich neue Strukturen finden, in denen sie das angehen können.
Gut, nun gab es oder gibt es ja, sag ich mal, auch im kapitalistischen Verlauf, eine Krise hat ja auch damit zu tun, was wir hatten schon in den 20er Jahren, mit riesigen Wertvernichtungsaktionen. Das ist ja eine Wirtschaftskrise. Wir hatten ja die Krise mit der New Economy, da wurden ja auch Billionen auf einmal platt gemacht von heute auf morgen. Ist so eine Krise jetzt eigentlich schon wieder überfällig? Krieg wäre die andere fürchterliche Variante, das hatten wir auch schon. Aber ist die Krise jetzt vielleicht irgendwann, die vor der Haustür steht, Wirtschaftskrise zum Beispiel?
Ja, das ist ein bisschen schwierig so einfach zu sagen, weil die Ausgleichsmechanismen, die sind halt schon enorm. Unser wesentlicher Krisenausgleich ist im Augenblick ja die Märkte in China und überhaupt in Asien und in Amerika. Also unser Export ist sehr von Amerika abhängig. So aufgeblasen wie Amerika dann wirtschaftet, kann das eine Kette von Problemen geben, dass die eben auch nicht mehr bei uns so gut einkaufen. Und wie das alles im Einzelnen läuft, das ist dann die Geschichte, wie sie abläuft. Bei der New Economy, da ging es ja dann mehr gegen die einzelnen Unternehmungen. Das heißt, da sind unheimlich viele Leute pleite gegangen, schlicht und einfach. Und das Geld ist dadurch zerstört gewesen, was sie vorher eingesetzt hatten. Das war sowas wie eine einfache Geldzerstörung, die da gelaufen ist. Und was jetzt läuft, das kann ich jetzt nicht einfach so, also es lässt sich schwer sagen. Ich meine, die Geschichte, der Kampf um die Ressourcen, ums Öl, ist bestimmt ein ganz wichtiger Teil dabei, nämlich wer da drin sozusagen jetzt Ausgleiche findet, dass er den Ölpreis bestimmen kann, der hat bestimmt einen Vorteil bei der ganzen Geschichte. Also es ist so, dass alle jetzt nur noch um ihre Vorteile kämpfen und der Versuch da von Weltordnungskriegen zu reden, das ist dann der nächste Schritt gewesen, weil ein Krieg natürlich immer eine Wertvernichtung ist und fürs Kapital eigentlich sozusagen eine sehr gute Lösung ist. Ja, so zynisch das eben ist, so zynisch ist auch das Kapital.
Ja, bloß ich sehe da eine gewisse Ausweglosigkeit auch, wenn ich mir anschaue, welche Waren bitteschön werden produziert und welche Waren kann auch zum Beispiel Deutschland und USA, ist ja fast vergleichbar, es zeichnet sich ja ab, die Autos können in 10 Jahren gar nicht mehr profitabel bei uns gebaut werden. Es geht weiter über die Elektronik, die findet ja sowieso schon nicht mehr hier statt. Die Produktion, Computer, ist ja schon ausgelagert. So. Es sind ja immer weniger Produkte, die wirklich rentabel oder kapitalverwertend in unseren Ländern angesiedelt werden können, die Produktion. Und da sehe ich wirklich, die Produktionsbasis, auch für die Industriestaaten, schrumpft ja. Also ich wüsste kaum noch Branchen, wo wir sagen können, das lässt sich profitabel machen. Und mit Wissenschaft und Biotechnologie, das wird uns fürchterlich wahrscheinlich nicht rausreißen.
Ja, also wie gesagt, das Ganze ist im Augenblick ein Gerenne, wo jeder guckt, wie er sich da noch ein bisschen halten kann. Unsere Bemühungen hier sind ja hauptsächlich die EU, die Osterweiterung zum Beispiel, als Versuch, billige Arbeitskräfte reinzubringen und durch das die Konkurrenz der Arbeitnehmer zu erhöhen, die Preise der Arbeit zu senken. Das sind alles ziemlich schlimme Vorgänge, die dann nötig sind, um eine Krise aufzuhalten, weil das Ganze nicht mehr funktioniert. Ja? Und die sind auch zugleich sehr kurzfristig. Also das kann dann mal wieder vielleicht 3-4 Jahre gut gehen. Das kann durch sowas geschehen, aber es ist ja letztlich niemals eine Lösung da. Das heißt, wir müssen da ganz grundsätzlich umdenken. Es gibt auf der Seite des Kapitals und der Kapitalproduktion gibt es meiner Meinung nach keine Zukunft. Man muss von der Seite her, sagen wir mal, wir fangen bei den ausgeschlossenen, bei den Sozialproblemen an und versuchen uns da Kommunalstrukturen aufzubauen, in denen sich Lebenszusammenhänge entwickeln, die nicht mehr von dieser Industrie abhängig sind, nicht mehr in dieser Weise wie bisher über Sozialhilfe aufs unterste Niveau gedrückt werden, sondern eigene Produktionsmöglichkeiten bekommen. So, also das ist jetzt eine ganz andere Sache, da muss man lang drüber nachdenken. Aber nur mal als Anstoß muss man sich die Frage stellen, gibt es überhaupt noch sinnvolle Lohnkämpfe? Das ist meiner Meinung nach irgendwie noch eine Notwendigkeit, die zum Selbsterhalt da ist, aber auch das führt nicht weiter. Ja? Der Kampf um den Arbeitstag führt bestimmt eher weiter, weil wenn darum gekämpft wird, dass der Arbeitstag kleiner wird, dann kommt das Kapital umso schneller ans Ende. Ja? Also das ist eine auch von Marx immer sehr bevorzugte Form, sich damit zu befassen. Aber wir müssen ja auch immer daran denken, dass wir darüber hinaus müssen. Wir können nicht mehr auf unsere Art von Arbeit, wie sie bisher läuft, einfach insistieren. Mal abgesehen davon, dass sich jeder auch fragen kann, ob das noch eine sinnvolle Arbeit ist, wenn man den ganzen Tag im Callcenter hockt. Also die Sinnentleerung der Arbeit kommt da auch noch hinzu, dass das Ganze eben gar keinen Lebenssinn mehr irgendwo macht, zumindest in vielen Bereichen.
Gut, aber was wir jetzt hier so vor uns hin denken, müsste ja, das weiß ja der Müntefering, sag ich mal, und der Schröder, die wissen es ja auch, die sind ja auch nicht doof, dürfen es aber scheinbar nicht zugeben. Oder wo klemmt es denn da? Weil was die machen, ist ja so ein Reagieren auf Reflexe oder auf Bewegungen des Kapitals, sag ich mal, von denen sie aber gleichzeitig wissen, wenn überhaupt, ist es ein kurzfristiger Erfolg, wahrscheinlich sind sie auch damit schon zufrieden.
Na gut, sie denken halt innerhalb ihrer politischen Klasse und innerhalb der parlamentarischen Demokratie. Das ist logisch, wenn sie gar nichts anderes denken können, dann bleiben sie natürlich auch in ihrer Denkweise befangen. Die können sich gar keinen anderen Ausweg vorstellen, als dass irgendeine Partei irgendwann wieder auf eine ganz tolle Idee kommt. Und ich meine, das hätte der Schröder schon in der Auseinandersetzung mit La Fontaine irgendwie schnallen können. Da war das schon vollkommen klar. Ja? Das ist auch ausgesprochen gewesen, wo die Grenzen des Wachstums sind und was man dagegen machen kann. Das ist ja... Aber irgendwie glauben die das Ganze nicht, weil sie letztlich doch so ein Prinzip Hoffnung für ihre eigene Klasse haben, dass eben die politische Klasse, die sie da vertreten, und die parlamentarische Demokratie die einzige Form überhaupt von Demokratie sein kann und deshalb eben auch sein muss. Mhm. Es gibt aber auch noch andere Formen von Demokratie, die weitaus menschenfreundlicher sind und direkter am Menschen sind.
Ja, das macht aber jetzt die Sache nicht, wie soll ich sagen, hoffnungsvoller. Hier wird, ja im Grunde genommen, wird geleugnet, was man eigentlich schon weiß. Und das läuft dann auf die nächste Krise hinaus, die wie auch immer sich entwickeln wird. Das ist eigentlich eine Form von Verantwortungslosigkeit, was da stattfindet.
Ja, ich würde sagen, es kann gar kein Mensch mehr verantworten, was da stattfindet. Es ist ich will es einfach derb sagen, es ist ein Affentanz. Das geht nur darum, wie man eigentlich läuft die Krise. Ja? Sie hat nur immer Formen, die jetzt nicht, die da und da wieder mal so ein bisschen ausgebügelt werden. Aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein Grund zur Hoffnungslosigkeit ist, weil die Krise ist eine Krise des Kapitals, das müssen wir wirklich mal kapieren. Ja? Und es ist nicht unsere Krise als menschliche Lebewesen. Wir können Angst haben, was das Kapital macht, wir können Angst haben, was sich an Rechtsruck da entwickeln kann und dass der von Herzog vorgestellte Ruck wirklich in die Richtung gehen müsste, wenn die Leute nicht anfangen zu denken. Aber wir müssen darauf bestehen, dass wir denkende Wesen sind, die das sich nicht erlauben können, sich einfach da über den Jordan zu schießen.
Gut, aber insofern, vielleicht kann man das dann doch noch mal ein bisschen zuspitzen. Die bürgerliche Gesellschaft mit unserer Parteienlandschaft ist der passende Deckel für unser kapitalistisches, im Moment funktionierendes System. Und die Parteien haben die Aufgabe, das System am Laufen zu halten. So. Das heißt aber andersrum, man darf doch bitte schön von oben nicht erwarten, dass da Lösungen kommen.
Nee, von oben kommen keine. Außerdem ist die Frage, was hier überhaupt noch an bürgerlicher Gesellschaft funktioniert, für mich schon eigentlich von daher zu beantworten, dass die bürgerliche Gesellschaft nicht mehr, oder wenn, dann überhaupt nur noch wie ein Hamsterrad funktioniert. Eigentlich, ich habe da in meiner Kulturkritik-Website geschrieben, das Ende der bürgerlichen Gesellschaft ist längst da. Und zwar aus dem Grund, dass es keine Wirtschaftskreisläufe mehr gibt, die überhaupt in dem Verhältnis, wie es eben klassisch ist, zwischen Staat, Kultur und Ökonomie sich bewegen. Es gibt also, das ist das aktuelle Problem, wie sich Gesellschaft überhaupt verändert. Wo auch das Rechtspotenzial herkommt, die dann auf Nationalstaat zurückkommen und sagen, wir müssen das ganze Ding retten und brauchen einen Nationalstaat und eine Gesinnungskultur und das alles. Also das Ganze muss dahin gebracht werden, dass diese Auflösung, die da ist, dass der Staat nicht mehr wesentlich die Wirtschaft beeinflussen kann, sondern selbst Dienstleister der Wirtschaft geworden ist, Anbieter von Wirtschaftsstandort letztlich ist und sich dabei wie ein Unternehmer verhält, also gar nicht mehr wie ein Gemeinwesen sich verhält, dass wir dagegen eben Gemeinwesen bilden müssen, das aber kein Nationalstaat sein kann, sondern das neue menschliche Lebensformen verlangt. Und das ist halt die Frage der Zeit. Wie kann man dem gegenübertreten, dass die bürgerliche Gesellschaft als solche, sagen wir mal, in der Agonie ist?
Jetzt kommt mir ein fürchterlicher Gedanke. Ist vielleicht auch die Erfindung des Kriegs gegen den Terror, ist das vielleicht auch eine Maßnahme, um der ehemalig, sage ich mal, liberalen bürgerlichen Staat fit zu machen für Auseinandersetzungen, die uns vielleicht erwarten, die eine ganz andere Härte haben werden, wo es dann vielleicht jeder um jeden geht und der Staat wieder als Ordnungselement sich neu generieren kann. Weil im Grunde genommen hat der Staat ja auch im Rahmen der Globalisierung mehr oder weniger die Flinte ins Korn geworfen und will ja gar nicht mehr regulieren, aber unter neuen Gesichtspunkten, autoritärer Staat und Krieg gegen den Terror, kriegt das ja wieder eine ganz andere Bedeutung.
Ja, also so ist auf jeden Fall der Versuch gelaufen. Das Konzept, das da entwickelt worden ist, vor allem von den Neocons in Amerika, das war ja schon, ich weiß nicht, 86 oder 89 von Huntington beschrieben, der ja damals auch ein Wirtschaftsberater und ein Soziologe ist er, glaube ich, von der amerikanischen Regierung war. Als er das Buch Kampf der Kulturen geschrieben hat, da ging es schon darum, Unterschiede zwischen unserer Kultur und anderen Kulturen dergestalt herzustellen, dass behauptet wurde, andere Kulturen sind potenziell ein Überlebensproblem der Menschheit, weil sie irgendwelche Momente in sich haben, vor allem der Islam und der Konfuzianismus und was er da alles so zusammengedacht hat, ist eine Kampfansage an die ganze Menschheit, was er da geschrieben hat, dass er behauptet hat, die Westkulturen sind eigentlich die überlebensfähigen Kulturen und die anderen müssen sozusagen vom Westen her mit jedem Mittel dahin erzogen werden, dass sie sich an dem Westen orientieren. Das ist eine unglaubliche Anmaßung und erinnert sehr an das, was der Karl Amery da diese Hitler-Formel genannt hat, dass nämlich irgendwann die Frage steht in einer Krise, wie kann man Zukunft überhaupt noch gestalten, wenn wir wissen, wir können so gar nicht überleben. Es muss also ein Teil geopfert werden. Das ist die Hitler-Formel, hat er. Ist halt sein Begriff jetzt. Und ich finde die Beschreibung, die er gemacht hat, ganz gut, dass er dann sagt, es müssen also sozusagen Kriterien gefunden werden. In dem Fall geht es um Kultur als Wert. Früher waren es die Juden, heute sind es die auch teilweise noch. Also es werden einfach kulturelle Werte geschaffen, die die Überlebensfrage beantworten sollen und wonach ein Vernichtungsprogramm ansteht. Und da würde ich schon sagen, dass der Terrorismus erzeugt worden ist auf Grundlage dieser Theorie. Und das kann man ja auch heute sogar, es ist ja auch öffentlich, es ist ja klar, dass der Bin Laden erstmal von den USA geheuert war und so. Das ist ja alles bekannt.
Was uns ja als Deutsche und auch andere Nationen insbesondere noch bedroht, sind ja die Schulden, die aufgehäuft worden sind. Das trifft fast alle Länder. Ist das eine, sag ich mal, eine Drohkulisse oder besteht die Möglichkeit, dass die mal zurückgezahlt werden müssen? Also als Privatmann würde ich mich da mit diesem Schuldenberg nicht wohlfühlen. Also wie kann es weitergehen mit den Schulden?
Ja, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil die Schulden zweierlei darstellen. Einmal ist es so, dass Schulden durchaus rational sind für den Staat, wenn er dadurch irgendwelche Bedingungen fürs Kapital herstellen kann, die günstiger sind zur Verwertungslage, also wenn er damit irgendwas wieder in die Gänge bringt. Das ist eigentlich die ursprüngliche Funktion. Da ist ja auch dabei, dass der Staat der größte Auftraggeber für die Binnenwirtschaft ist, dass es sehr wichtig ist, dass er Geld hat, um diese Aufträge zu finanzieren. Und da ist auch dabei, dass viel Geld in Staatsanleihen ist, also dass auch das Kapital sehr viel in den Staat investiert, damit es eben da drin auch günstig wirtschaften kann und wohl auch die entsprechenden Verbindungen hat. Also das, was sich da erstmal in der Staatskasse abspielt, ist schon immer so, dass ein Staat in der Regel irgendwie verschuldet war. Aber das, was jetzt heute läuft, das ist ja eine Verschuldungsspirale. Es geht ja so, dass gar nicht mehr absehbar ist, wie viele Generationen daran beteiligt sein werden und dass wir uns praktisch, wenn man es vom Geld her sieht, schon an zwei Generationen versündigen. Das ist eine Situation, in der die Schuld tatsächlich auf der Ebene von einem Staatsbankrott verläuft. Und das ist auch der Ablauf, der jetzt halt da ist, dass die Arbeitslosigkeit parallel läuft zu einem mangelnden Wirtschaftswachstum. Das heißt also, es gehen immer weniger Steuern ein, es gehen immer weniger Sozialabgaben ein und es treten immer größere Belastungen auf für den Sozialmarkt, für die Gesundheit, für alle Ausgaben, die der Staat eigentlich so machen muss. Und da ist jetzt kein Land in Sicht. Also das ist so der Ablauf der Krise, den wir auch direkt merken, warum zum Beispiel Hartz IV eben so eine für uns erstmal völlig verblüffende Wendung war. Ja, das war vielen nicht klar, dass jetzt wirklich massiv gewendet wird und so gewendet wird, dass der Staat nicht mehr nur als Sozialstaat auftritt, sondern als pädagogischer Staat oder als ein Staat, der Forderungen stellt, der den Leuten sagt, was sie arbeiten müssen und zu welchem Preis sie arbeiten müssen, damit er eben die Gegenposition einbaut. Und die wichtigste Gegenposition ist, dass die Arbeit billiger wird. Das ist das ganze Ziel, das auch damit der Staat hat. Also der verhält sich nicht mehr wie ein Staat, der im bürgerlichen Sinne ist, sondern der verhält sich ganz glasklar wie ein kalkulierender Kapitalagent, der weiß, wo er gegensteuern muss, damit überhaupt sich die ganze Scheiße noch so erhält, wie sie ist. Ja.
Ich würde sogar weitergehen. Ich würde sogar sagen, die Staaten verhalten sich wie Bankrotteure, die eigentlich wissen, sie sind am Ende, müssen immer mehr Schulden machen, ohne zu wissen, wie es zurückgezahlt werden kann.
Ja, das kann man so sagen. Man kann aber auch dazu noch sagen, dass die Spekulation da drin tatsächlich einen Hintergedanken hat, der ist für meine Auffassung barbarisch. Also dass der Staat praktisch in der Lage ist, seine Bevölkerung als Faustpfand für die Entwicklung des Kapitals zu nehmen. Darauf läuft es letztlich raus. Die Bevölkerung ist die einzige Chance, die das Kapital hat, wenn die unter Druck gesetzt wird und mehr. Und das ist eigentlich das Gigantische, was da läuft, was jetzt nicht nur so einschleicht und was man auch in den Positionen von der CSU ganz deutlich merkt und von der FDP und von der SPD. Ja, und auch von den Grünen, dass dieser Gedanke, dass man einen Druck mitteilt, einfach so aus der bloßen Anschauung, ja, natürlich muss irgendwas geschehen, dass dieser Druck eigentlich ein Verhältnis qualitativ ist, wo der Staat auf dem Weg ist, zu einem Machtstaat gegen das Volk zu werden. Und dieser Weg ist genauso auf der Ebene der EU. Also bei der EU genau dasselbe.
Mag ich gerade mal dazwischen gehen, weil da gibt es ja nun auch andere Prozesse. Es gibt seit mehr als 20 Jahren eine, sagt man immer, Politikverdrossenheit. Es glaubt schon niemand mehr an den Staat und an die Parteien. Also die haben eigentlich, sage ich mal, von dem, was sie sagen und was sie tun, abgewirtschaftet. Und ein Staat braucht Legitimität und die geht ja zunehmend baden. Und irgendwann stellt sich die Frage, was bitteschön brauchen wir diesen Staat, was nützt uns der und so weiter. Also das ist nicht ohne Widersprüche, auch dieser Entwicklung. Mhm.
Ja, das ist auch jetzt sehr schön rausgekommen in den Abstimmungen über die EU-Verfassung. Ja? Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wissen, was da drin steht. Ich meine, da stehen auch wirklich hammerartige Sachen drin, was zum Beispiel die sogenannte Kriegsführung da betrifft. Also auch da sind Dinge eingebaut, die nicht mal diskutiert worden sind, die aber schon darauf hinweisen, dass die EU sich als eine Machtstruktur versteht, die sowas wie ein Blockdenken wieder einführt. Und dieses Blockdenken der Block Europa erfunden wird und die Leute merken, dass es also nur gegen sie geht, weil die Osterweiterung und alles zeigt ja, dass die ganze Entwicklung da in der EU zunehmend auf das hinausläuft, Arbeit billig zu machen und Kapitalzusammenschlüsse zu ermöglichen, die letztlich nicht mehr hier ankommen, also die irgendwo im Weltmarkt verschwinden, aber die Rückführung nicht auf die Bevölkerung da ist, bis auf das, dass man dann sagt, ja, uns geht es ja dadurch besser, das stimmt auch ein bisschen, ja. Aber das ist ja nicht das, worum es geht letztlich, dass es ein klein bisschen erträglicher wird.
Gut, dann wäre aber Aufgabe des aufgeklärten Bürgers, einmal zu denunzieren und das auf den Punkt zu bringen, was da tatsächlich passiert. Und man muss dann auch sagen, lasst bitte schön alle Hoffnung fahren an unsere Parlamentarier. Das muss ich leider in der Plattheit hier mal äußern.
Ja, die sind auch entsetzt. Also diese Situation in der EU, ne, das ist wirklich der Gipfel jetzt, der gefehlt hat. Das ist natürlich ganz toll, dass die Leute sagen, eure Verfassung, der können wir nicht einfach zustimmen. Sei es drum, dass sie nicht vermittelt worden ist oder dass sie merken, es stimmt irgendwas nicht. Aber es ist ein gewaltiger Akt, dass die Franzosen und die Holländer, und inzwischen hört man es auch aus England und angeblich gibt es auch Statistiken von Deutschland, wonach die Bevölkerung nicht mehr davon überzeugbar ist, dass diese Organisation uns etwas bringt. Außer, dass unser Leben immer einseitiger wird, unsere Arbeit immer billiger und immer mehr, also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man auf den Nationalstaat zurückgeht, sondern dass auch dieser Mechanismus der Ausweitung von Markt macht und von das kommt ja eigentlich von daher, dass überhaupt die Wechselkurse funktionieren müssen, damit das Kapital funktioniert. Das war der ursprüngliche Gedanke, der hat sich inzwischen umgekehrt und gegen die Bevölkerung sich gewendet, die ja zwar gute Wechselkurse hat, aber dadurch die Arbeitskräfte gleichgeschaltet sind in ihren Löhnen, die ganzen Reproduktionszeiten absurd bemessen sind.
an den Grenzkonflikten merkt man es und sonst was. Also das ist einfach eine Lösung, die, wo sich inzwischen zeigt, dass das, was das Kapital nötig hat, wirklich voll und ganz gegen die Bevölkerung geht.
Gut, also ich fasse jetzt mal für mich zusammen. Die Spirale wird weiterhin nach unten gehen. Sozialabbau wird weiter betrieben. Löhne werden gedrückt werden. Die Legitimität des Staates gegenüber den Bürgern geht irgendwann gegen Null. Oder ich kann es härter ausdrücken, eigentlich ist der bürgerliche Staat am Ende. Und wer sagt es ihm jetzt?
Ja, ich hoffe doch, dass es viele Leute gibt, die ihm das so langsam rüberbringen. Irgendwann muss er es kapieren.
Gut, und die nächste Abteilung wäre, was bitteschön soll dann passieren, wenn sich so etwas abzeichnet oder wenn das Allgemeingut wird. Das vertagen wir aber auf eine der weiteren Sendungen in Richtung Zukunft denken. Das wollen wir heute nicht noch machen. Damit würde ich mal sagen, schließen wir heute die Abteilung und vertrösten uns auf die nähere Zukunft. Am Mikrofon war Eckhard Thiel und
Wolfram Freundschuh. Ich möchte noch mal hinweisen darauf, dass man auch auf der Website kulturkritik.net die dazu passenden Artikel lesen kann. Da ist auch ein kulturkritisches Lexikon, kann jeder mal gucken, ob er da auch textlich weiterkommt.
Okay, soweit zur Weiterbildung in Richtung Marxismus. Dankeschön.